Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativ-Chaot. Das ist ein ADHS-Podcast für alle Kosmonautinnen, Sternengucker und Traumtänzer. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja diese Sendung immer thematisch gebunden und diesmal soll es um das Thema Autofahren gehen. Also diese Sendung richtet sich an alle, die Auto fahren, ADHS haben, vielleicht mit irgendeiner Untersuchung demnächst befasst sind, und zwar dahingehend, ich glaube, das heißt MPU. Da wird halt die Fahrtüchtigkeit überprüft. Ja, und mit diesem ganzen Bereich und Komplex möchte ich mich heute beschäftigen. Aus persönlichen Gründen und nochmal zu überdenken, ob ich den Podcast überhaupt weiterführen soll, beziehungsweise wie ich den weiterführen soll, hat halt dazu geführt, dass das jetzt so lange gedauert hat, ehe die nächste Folge rauskam. Außerdem habe ich mich auch sehr kundig gemacht, was das Thema anbelangt. Und möchte euch jetzt hier so die Ergebnisse präsentieren, dessen, was ich halt herausgefunden habe. Ja, warum überhaupt Autofahren und ADHS? Ich meine, das liegt ja schon fast auf der Hand. Also alles das, was in erster Linie ADHS ausmacht und landläufig bekannt ist, also Impulsivität, Konzentrationsstörungen und so weiter, sind ja alles Dinge, die, wenn man näher darüber nachdenkt, dazu führen können, dass ADHSler häufiger in Unfälle verwickelt sein müssten. Und ja, ich bin halt in eine Polizeikontrolle geraten und bei dieser Polizeikontrolle war es dann halt so, dass ich, ist also glimpflich alles vonstatten gegangen, aber da habe ich dann irgendwann gedacht, was wäre jetzt, wenn die Polizisten bei mir halt Medikinet finden, also mein Medikament, worauf ich angewiesen bin, beziehungsweise, wie gehen Polizisten überhaupt mit dem Thema ADHS um? Wissen die davon? Würden die mir das Medikament abnehmen? Das waren so Fragen, die mich beschäftigten, beziehungsweise muss ich einen Nachweis bringen, dass ich vielleicht Medikamente dabei habe. Ich wohne halt in der Nähe der holländischen Grenze und das wäre natürlich fatal, wenn ich über die Grenze fahre und Medikinet gehört halt zu den BTMs, also zu den Betäubungsmitteln, was halt relativ rigoros, oder was heißt relativ, was rigoros geahndet wird. Und was wäre, wenn ich dann zur Blutabnahme müsste und man mir nachweisen könnte, dass ich halt Betäubungsmittel, sprich Medikinet eingenommen habe. Ja, das hat mich alles beschäftigt und dann kam vor gar nicht allzu langer Zeit ein Artikel der Süddeutschen Zeitung heraus mit der Überschrift "Beunruhigende Unfallstatistik, Unfallursache rätselhaft". Ja, also, die Süddeutsche schrieb, dass bei immer mehr Verkehrsunfällen die genaue Ursache ungeklärt bliebe, beziehungsweise die meisten Unfallforscher diesen Trend mit der gestiegenen Ablenkung am Steuer, beispielsweise durch Smartphones, in Zusammenhang brachten. So, das ließ einen Unfallforscher nicht in Ruhe, weil er meinte, das kann nicht sein, dass jetzt in der letzten Zeit dass so viele Menschen mittlerweile verunglücken und also auf freier Strecke, was weiß ich, ins Feld rasen, gegen einen Baum knallen und im Grunde ist nichts zu erkennen, warum das so war. Also keine Bremsspuren vorhanden oder ähnliches. So, und dann hat er sich halt rangesetzt und hat dann die Unfallursachen versucht zu erforschen. Und in Amerika Und auch Österreich war ganz weitführend bei der Forschung, kam halt heraus, dass halt die Autofahrer insgesamt sehr stark abgelenkt werden. Und also eine Ursache wäre hauptsächlich halt Smartphones, die nicht nur zum Telefonieren, sondern auch zum Internet surfen oder zum WhatsAppen und so weiter während der Autofahrt benutzt würden. Aber das ließ er trotzdem nicht gelten und hat halt herausgefunden, dass es gerade hier in Deutschland noch eine weitaus interessantere Tatsache gäbe, beziehungsweise eine sehr beunruhigende. Und zwar, dass ganz viele Unfälle darauf zurückzuführen seien, dass die Leute mittlerweile sehr stark unter Medikamenteneinfluss stünden. Im Jahre 2000, so schreibt die Süddeutsche Zeitung, verschrieben die deutschen Ärzte rund 420 Millionen Tagesdosen Antidepressiva. Inzwischen hat die Zahl sich auf 1,3 Milliarden verdreifacht. Das bedeutet, bei einer Therapiedauer von durchschnittlich 180 Tagen schlucken hierzulande jährlich rund 7,4 Millionen Menschen diese Psychopharmaka. Ja, dabei sind dann sind einige Leute dazu befragt worden und die gaben auch Auskunft, dass sie wüssten, dass die Beipackzettel auch auf diese Gefahr hinweisen würden, dass man halt schläfrig würde, nicht reaktionsschnell genug wäre, ja, beziehungsweise auch, dass da Warnhinweise zu finden wären, dass man kein Auto fahren dürfte. Ja, und da ist natürlich die Vermutung nahe, was passiert eigentlich mit uns ADHSlern im Straßenverkehr. Wie gesagt, dazu hatte ich mich jetzt schlau gemacht und zwar hatte ich Polizisten gefragt. Und die beiden Polizisten, die ich gefragt habe, die haben mich zuerst mal mit großen Augen angeschaut und sagten also, wenn sie bei mir Medikament fänden und wüssten, dass das jetzt BTM-Medikamente wären, wären sie dazu verpflichtet, mich mit auf die Wache zu nehmen, auch eventuell einen Bluttest zu machen. Schauten sich dann aber an und begann eine Diskussion, aus der sie halt nicht mehr rauskamen und mich dabei total vergaßen. Also sie haben sich dann die Gesetze, die Paragraphen um die Ohren gehauen und das war schon ganz witzig zu sehen. Aber auch auf der anderen Seite ein Stück weit erschreckend, weil wir ja nicht wenige sind in Deutschland, die ein Auto fahren und auf diese Medikamente angewiesen sind. Irgendwann, als sie aus ihrer Diskussion wieder auftauchten, mich wieder wahrnahmen, also es war wirklich sehr witzig zu sehen, hatten sie mir dann empfohlen, meinen Arzt zu fragen. So, meinen Arzt hatte ich aber schon längst gefragt und der sagte, dass ich zu der Stelle wieder hin sollte, die damals bei mir das Ganze diagnostiziert hatten. Und die hatte ich damals auch schon gefragt und die waren sich auch nicht so sicher, wie die aktuelle Rechtslage sei. Also zum einen Autofahren mit BTM, halt sprich Methylphenidat, beziehungsweise wie sieht es juristisch aus bei Unfällen? Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Frage. Und dann hatte ich mir halt gesagt, dann mache ich mich halt selber auf den Weg und habe dann halt aber meinen Arzt gebeten, mir etwas auszufüllen. Also ein kleines Dokument. Und da steht halt drin, dass ich diese Medikamente benötige. Zum einen, dass ich die mit mir führen darf. Und zum anderen, dass ich die auch brauche, um ja Auto fahren zu können. Das ist so ähnlich wie der Vermerk der Brille im Führerschein. Wobei, die Frage ist natürlich jetzt, fällt mir gerade ein, ob das nicht auch im Führerschein vermerkt werden müsste. Aber dazu ist nirgendwo irgendetwas zu sehen. Und ich bin auch ganz froh, dass es bei mir nicht vermerkt ist. Ja, dann habe ich halt im Internet gesurft und habe dann auf der Seite von AdvoGarant, Infocenter, Rechtsinfo, Verkehrsrecht und so weiter, die Adresse werde ich dann in den Shownotes veröffentlichen. Da habe ich einen Artikel von Erika Heimburg gefunden und die sagt, dass die gängigen Medikamente Concerta, Ritalin, Medikinet und so weiter Methylphenidat enthalten und das halt ein Amphetamin ist und fällt somit unter das Betäubungsmittelgesetz. Und hier können sich halt Probleme ergeben und zwar, wie schon erwähnt, dass nach § 11 Absatz 2 der Fahrerlaubnisverordnung, FEV, die Führerscheinbehörde eine MPU, also ein medizinisch-psychologisches Gutachten, anfordern kann, damit nachgewiesen wird, ob ich jetzt unter Einfluss von BTM, sprich Medikinet in dem Fall, ein Fahrzeug führen kann. Und sie sagt wohl auch, dass das nicht selten ist, dass die Führerscheinbehörden genau diesen Umstand oft zum Anlass nehmen, eine MPU anzufordern. Sie sagt aber auch weiterhin, dass es nicht gerechtfertigt ist. Denn normalerweise würde es ausreichen, wenn man ein ärztliches Attest vorlegen könnte. Und ADHS ist nicht als Krankheit in den Anlagen des 4FEV aufgeführt. Aber alleine nur aus der Tatsache heraus, so sagt die Frau Heimburg, dass der Fahrer unter ADHS leidet oder ja, die entsprechenden Medikamente nimmt, kann die Führerscheinbehörde das nicht als Anlass nehmen, ein medizinisches Gutachten einzuholen. Beziehungsweise sogar eventuell den Führerschein zu entziehen. Ja, dann habe ich auch noch von Herrn oder Frau Strohbeck-Kühner 2006 bzw. Hessler 2008 etwas gefunden, und zwar mit der Überschrift ADHS im Straßenverkehr. Und da wird geschrieben, ADHS steht noch nicht in den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung als eine der diese ausschließende Erkrankung. Und sie gehen halt auch nochmal auf die Kernsymptome der ADHS ein, die ja ganz viele verkehrsrelevanten und zentralen Leistungsfunktionen betreffen. Sie merken an, dass ja auch eine psychiatrische Komorbidität bestehen kann, beziehungsweise häufig Substanzmissbrauch anzutreffen ist. Interessant fand ich dann halt, dass die Autoren halt auf die signifikant positiven Effekte von Methylphenidat eingehen, die gerade sich um die, ja, wenn man so sagen will, Kernsymptome des ADHS kümmern und fahreignungsrelevante Leistungen hervorbringen. Und dann haben sie halt noch nachgewiesen, dass an einem Fahrsimulator unter realen Situationen unter MP, also Methylphenidat, signifikant weniger Fehler gemacht wurden. Und es fanden sich, und das ist bemerkenswert, keine Unterschiede zwischen behandelten ADHSlern und gesunden Kontrollen. Und darüber hinaus hat man festgestellt, dass die retardierten Präparate bei wesentlich besser abschnitten als die unretardierten. Aber das ist schon ja, von der Idee oder von der Logik her klar, weil sie halt über einen längeren Zeitraum stabil halt die Wirkung abgeben und somit keine Peaks oder Downs halt passieren. Verkehrsrechtliche Konsequenzen führen sie weiter aus, sind bei Nachweis der Rechtmäßigkeit der Einnahme von Methylphenidat und jetzt halt genauso wie ich es gemacht habe, entweder sagen sie durch Vorlage eines Rezeptes oder einer ärztlichen Bescheinigung nichts zu befürchten. Aber, und das finde ich jetzt sehr problematisch an der Stelle, ist ein Unfall geschehen, werden sich bestimmt findige Anwälte finden, die entweder sagen, man hat halt unter MP gestanden oder hat in dieser aktuellen Situation nicht unter Methylphenidat gestanden. Und so, egal wie, man hätte auf jeden Fall die schlechteren Karten. Um das Thema jetzt aber nicht ganz so sehr wissenschaftlich-medizinisch aufzubereiten, beziehungsweise mit so viel Ernst, möchte ich ganz gerne nochmal auf Frau Neuhaus eingehen. Und sie sagt halt, Menschen mit dieser Art, die Welt zu sehen und auf sie zu reagieren, fahren mit 120 Stundenkilometern auf der Landstraße, zünden sich mit einer Hand eine Zigarette an und zeigen mit der anderen gerade auf eine Sehenswürdigkeit. Beim Beifahrer wird ein besonderer Optimismus gesund anzukommen vermutet. Personen mit ADHS fahren zwar riskanter, sind aber wegen ihres besonderen Wahrnehmungsstils nicht häufiger in schwere Unfälle verwickelt als Menschen ohne ADHS. Und sie kannte oder kennt in ihrem Bekanntenkreis oder hat in ihrem Bekanntenkreis ganz viele Patientinnen und Patienten, die auch beruflich mit dem Fahrzeug unterwegs sind, zum Beispiel Taxifahrer oder Kurierdienste, und viele von denen hätten das Benzin schon im Blut. Und in ihrer alltäglichen Praxis hat sie halt für sich festgestellt, was sich auch ein Stück weit mit dem deckt, was wir eben schon hatten im Vergleich beim Fahrsimulator, dass Leute mit ADHS das Auto- und Motorradfahren wie eine Art Therapie sehen. Wenn halt Häuser, Wälder, Brücken, Flüsse und Wolken an ihnen vorbeigleiten, sie die feine Vibration am Lenkrad verspüren, werden diese Fahrer innerlich seelenruhig, entspannt und sehr fokussiert. Und was mich dann noch sehr amüsierte war: Ich kenne Auto- und Motorradfreaks mit einer ADHS, welche sich ins Fahrzeug setzen und einen Ausflug machen, um wichtige Dinge in Ruhe durchdenken zu können. Wobei das nicht gerade dafür Fokussierung spricht. Aber ja, das hat doch auch sehr beruhigende Wirkung jetzt für alle, die das hören und halt kein ADHS haben. Also ADHSler werden gerade durch die Vibration, durch den Duft des Benzins und weiter ruhig. Also ja, das fand ich sehr spannend. Aus ihrer Praxis in der Arbeit mit Jugendlichen bemerkt sie aber auch, dass sie sagt, dass junge Menschen mit, gehen wir von dem Alter aus, dass man mit dem Führerschein beginnen kann und dieses begleitende Fahren durchführen kann, dass junge Menschen mit 17 Jahren eigentlich noch vom Reifeprozess, also im Zusammenhang mit ADHS, noch nicht so weit entwickelt werden wie andere Jugendliche mit ADHS. Und sie plädiert dafür, dass ADHSler dann länger ein begleitetes Fahren durchführen, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf jeden Fall eine Pharmakotherapie durchführen sollten, um diese Fokussierung, die Impulsivität und so weiter besser in den Griff zu bekommen. Denn die jungen Menschen sind häufiger von schweren Autounfällen betroffen. Das ist auf der anderen Seite nachweisbar. Weil ganz viele, also das kenne ich auch durch mein schulisches Umfeld halt, dass viele Jugendliche ab einem gewissen Alter dann auch keine Lust mehr haben, Medikamente zu nehmen, und die teilweise dann, ohne dass die Eltern es wissen oder der Arzt, dann selber absetzen, weil auch landläufig immer noch davon ausgegangen wird, dass sich ADHS aus. Dies ist aber nur bei einem Drittel der Menschen, die von ADHS betroffen sind, der Fall. Alle anderen nehmen dieses kleine Päckchen halt mit in ihr Erwachsenensein. Und somit ist es halt unverantwortlich, an einer Stelle die Medikation abzusetzen, wo es wirklich auch so elementar andere Menschen betrifft. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Sendung, beziehungsweise fand das genauso informativ wie ich. Und ich bin absolut interessiert an eurer Meinung. Wie geht ihr damit um? Nehmt ihr Medikamente? Wie nehmt ihr das Autofahren wahr? Und bei Einsendungen verspreche ich auch, dass ich, wenn ich zitieren darf, das fände ich ganz lieb, wenn ihr mir das angeben würdet, dass ich dann allerdings auch keinen Namen nennen werde. Das ist hiermit hoch und heilig versprochen. Weil das war so eine Sache in der Rückschau, dass ich mit einigen Leuten gesprochen hatte, die auch ADHS haben, und die ich gebeten hatte, ob die nicht Lust hätten, mit mir gemeinsam den Podcast zu machen, die aber davon ausgingen, dass sie in irgendeiner Form Repressalien hätten. Sie trauten sich das halt nicht, was ich aber auch absolut verstehen kann. Ja, also wie gesagt, ich würde das dann auch bei der nächsten Folge oder halt wann die Kommentare eintreffen, auch vorlesen. Das würde mich sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.